und darum bin ich auch heute hier. Ich bin bei Open Doors seit vielen Jahren, aber ich beginne mal vorne. Mein Name ist, wie gesagt, Rolf Brennwald. Ich bin verheiratet mit Brigitte. Sie hat heute einen Dienst bei uns in der Gemeinde, darum ist sie nicht hier. Manchmal kommt sie mit, manchmal nicht. Ich bin verheiratet mit ihr seit vielen Jahren. Ich muss immer schauen, es sind jetzt 44 Jahre. Das wechselt jedes Jahr, wisst ihr. Und die Männer müssen immer nachschauen, die Frauen wissen das automatisch. Ihr Männer, ihr seid nur normal, also das ist kein Problem für euch. Wir kennen uns seit 48 Jahren, meine Frau und ich, und sind gleich lang mit Jesus unterwegs. Wir haben uns beide im gleichen Jahr entschieden für Jesus. Meine Frau hat ihn gesucht und gefunden, ich habe ihn nicht gesucht, er hat mich gefunden. So oder so, wir sind unterwegs seit 48 Jahren und immer noch gespannt, was er tut. Immer noch gespannt, was Gott, was tust du heute? So stehen wir am Morgen auf und überlegen uns, Gott, wo bist du? Wo sind deine Fußspuren? Was machst du gerade? Darf ich Teil davon sein? Ich war 25 Jahre lang Pastor in der Freien Christengemeinde Olten und bin jetzt im 8. Jahr bei Open Doors. Bin seit einem Jahr pensioniert und werde noch bis Ende November weiterarbeiten und dann höre ich aber auch hier bei Open Doors auf. Und wenn jemand nicht weiß, was er beten soll, dann bete doch, dass Gott uns, zu uns spricht und wir gut hören können, was wir noch 15 Jahre lang machen können oder 10 Jahre oder vielleicht 20 Jahre. Kaleb war 80 Jahre, als er das Land einnahm und ich bin erst 65, also ich sollte doch noch ein bisschen Land einnehmen können. So viel zu uns, dürft ihr mich gerne am Büchertisch fragen, wenn euch mehr interessiert. Aber um mich geht es eigentlich nicht. Es geht eigentlich um Christus und es geht heute um den Iran. Iran steht ja seit vielen, vielen Jahren im Brennpunkt der Medien. Iran wird immer wieder in Schlagzeilen erwähnt. Und wer die letzten paar Jahre, letzten paar Monate, letzten paar Wochen die News geschaut hat, der weiß, Iran ist immer wieder ein Teil davon. Gerade die großen Demonstrationen, wo Zehntausende von Menschen auf die Straße gingen, einmal mehr, um gegen das Regime zu demonstrieren, und dann haben die das mit Gewalt niedergeknüttelt. 30.000 bis 50.000 Menschen aus den eigenen Reihen erschossen auf offener Straße. Die Zahlen sind sehr unterschiedlich, aber stell dir mal vor, ein Regime, das die eigenen Leute umbringt, nur damit sie aufhören zu demonstrieren. Um dieses Regime geht es heute. Natürlich ist es sicher auch ein Grund für den Beginn des aktuellen Krieges, mit ein Grund, dass man hier mal einen Punkt setzt. Am 28. Februar, noch nicht lange her, die zweite Woche jetzt ist Krieg, oder dritte Woche ist Krieg im Iran. Und es ist eine Diskussion, ob es ein Angriffskrieg war oder ein Befreiungsschlag war. Da können wir im Büchertisch darüber sprechen, ist nicht so wichtig. Wichtig sind die Menschen, die auf beiden Seiten leiden. Im Krieg gibt es ja immer nur Verlierer. Es gibt zwar technische Sieger, aber letztlich sind im Krieg immer wieder nur Menschen da, die verlieren, auf dieser Seite oder auf jener. Sei das Russland, Ukraine, sei das Israel, Gaza, sei das Israel, USA und Iran. Es gibt eigentlich immer nur Verlierer. Gewinner gibt es nur auf der Seite des Bösen, aber nicht auf der Seite des Guten. Aber Gott baut seine Gemeinde. Es ist interessant, dass bereits zum ersten Tag die ideologische Elite ausgeschaltet wurde. Das ist tatsächlich mit dem ersten Schlag fast dieses Amerika gelungen und Israel zusammen. Die obersten Führer des Landes, zum Beispiel Ayatollah Ali Khamenei, der das Land seit 36 Jahren mit immer stärker zunehmendem Druck regiert hat, immer stärker gegen alle, die anders denken, mit furchtbarer Schärfe und Härte. Aber das Regime ist deswegen auch noch nicht weg. Ist ja immer noch da. Das ist ja wie, es ist ja verknüpft auf alle Seiten. Eigentlich sollten, sagt ein bisschen, siehst doch an meinem Platz. Dann siehst du es auch besser. Eigentlich sollte das Christentum oder die Gemeinde Jesu so verknüpft und verzweigt sein in der Welt, wie dieses System. Das bringst du fast nicht raus. Das ist so verknüpft auf alle Ecken und Enden. Und nun ist ja mit dem 88-köpfigen Team der neue Nachfolger gewählt worden, der Sohn von Ali, Mojtaba, der nun der neue Leiter ist. Aber er wurde noch nie gesehen. Keiner hat ihn live gesehen bis jetzt. Man weiß gar nicht, wo er eigentlich steckt. Soll aber der neue Leiter sein. Und Gerüchten zufolge ist er viel, viel härter, ein stärkerer Hardliner als sein Vater. Also Iran will nicht aufgeben. Und für mich ist schon die Frage, Gott, was machst du hier? Wie gesagt, Schlagzeile um Schlagzeile. Wer die News heute anschaut, sieht sofort, es geht immer irgendwie um den Iran. Und wisst ihr, wenn es im Himmel eine Zeitung gäbe, wenn es auch einen Blick im Himmel gäbe oder ein Bild oder 20 Minuten, dann wäre der Iran dort auch in den Schlagzeilen. Aber nicht wegen dem Krieg, sondern weil dort die Gemeinde Jesu am schnellsten wächst weltweit. Es gibt keinen Ort auf der Welt, wo so viele Menschen zum Glauben kommen aktuell wie im Iran. Und darum geht es heute. Die Schwierigkeit dabei ist, wenn du im Iran zum Glauben kommst oder überhaupt in einem islamischen Umfeld, hast du ganz viele Fronten, wo ein Krieg eröffnet wird. In der Familie, in der Gesellschaft, dann im Iran speziell die Religionspolizei oder der Staat überhaupt. Auf einmal bist du ein Staatsfeind, auf einmal bist du eine Gefahr für die nationale Sicherheit, obwohl du vorher ein ganz normaler Bürger warst. Ein netter Mann, eine nette Frau. Wenn du Christ wirst, wirst du automatisch zum Gegner des Regimes. Und darum habe ich den Vortrag heute auch genannt, Iran im Spannungsfeld zwischen Erweckung und Verfolgung. Bevor ich aber mehr über den Iran sage, ist heute Sonntag, ein bisschen Predigt muss sein und ein paar Hintergrundinfos auch dann über den Iran. Und ich komme gegen den Schluss zurück auf ein paar praktische oder aktuelle Ereignisse. Biblischer Einstieg zum Thema Verfolgung. Verfolgung ist ja eigentlich überhaupt nichts Neues. Ich hoffe, das habt ihr schon gemerkt, wenn ihr die Bibel lest. Die ist voll von Verfolgung. Die Bibel wurde geschrieben von, also das Neue Testament, von verfolgten Christen, um verfolgten Christen Mut zu machen. Vor allem die Briefe, geschrieben von Menschen aus dem Gefängnis, um Menschen in der Verfolgung zu ermutigen. Beginnen wir mal von vorne. Diese Geschichte ist sehr bekannt, die kommt jetzt dann bald wieder, 40 Tage nach Ostern oder noch ein bisschen später. Pfingsten ist hier vorbei in diesem Bild. Pfingsten ist vorbei, die Gemeinde hat gestartet mit ganz viel Enthusiasmus. Menschen kommen zum Glauben, 5000, dann noch einmal, und noch einmal, und noch einmal. Tausende von Menschen werden gläubig, lassen sich taufen, Zeichen und Wunder geschehen, die Gemeinde wächst in einem Maß, wie ihr es euch hoffentlich wünscht. Ja, ne? Da gibt es noch Luft nach oben. Ich weiß, ihr hört mir zu. Ihr seid ganz Ohr. Petrus und Johannes gehen ganz normal ins Gebet, in den Tempel und finden dort diesen lahmen Mann auf der Treppe, der da fragt, in Olten sagen wir so, hast du mir einen Stutz? So, die möchten einen Franken, zwei. Und Petrus schaut und sagt, ja, tut mir leid, Silber und Gold habe ich nicht, aber wann ich habe, im Namen Jesu, steh auf und geh. Und er zieht ihn hoch und der steht auf und wenn es ein Schweizer gewesen wäre, hätte er gesagt, ups, jetzt bin ich geheilt. Es war kein Schweizer. Ich bin geheilt, so cool, hey, musst du mal schauen. Schau mal, ich kann laufen, ich kann gumpen, ich kann mich drehen. So etwas von cool, hey, Gott hat mich geheilt. Und so ging er in den Tempel, das heißt, er folgt, das steht übrigens in eurer Bibel auch. Wir lesen das vielleicht zusammen, dass ihr wisst, ich bin biblisch. Der vorher Gelähmte sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und gottlobend mit ihnen in den Tempel. Und logisch hat das nur früher gegeben. Da kamen dann Dutzende, Hunderte, Tausende von Menschen. Was ist hier los? Was geschieht hier? Alle wollten wissen, was ist hier passiert? Und Petrus, schlau wie er ist, ein typischer Evangelist, ein Hautegen, das gefällt mir. Ja, ich erkläre euch das. Und dann beginnt er zu predigen und sagt den Menschen, das waren im Fall nicht wir. Wir können gar nichts. Das war dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Der ist nun auferstanden und lebt. Und sein Geist hat diesen Menschen, der lahm war, heil gemacht. Und als sie im Namen Jesu, den Namen Jesu verkündeten, kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer und fragten, ja, aber was soll das? Wieso fangen die an so? Der Name, der sagt, der ist doch tot, der Typ, oder? Da heißt es, als sie hörten, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Der haben es doch erledigt. Der sollte doch tot sein. Das hat sie schon beunruhigt. Und sie ließen die beiden festnehmen und da es schon Abend war, sperrten sie bis zum Morgen ein. Zuerst gibt es dann Gefängnis, Verhör, Sprechverbot. Ich mache die Geschichte jetzt kürzer. Später folgt eine neue Verhaftung. Dann gibt es Folter, dann gibt es Peitschenschläge und so weiter. Schließlich erreicht die Verfolgung einen ersten Höhepunkt. Stephanus wird dann gesteinigt. Alles ein paar Monate, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr später, nach Pfingsten. Und dann müssen die Christen fliehen aus Jerusalem und es geschieht also die erste große Verfolgungswelle, breitet sich aus über die Umgebung. Aber der Teufel wollte alles stoppen und hat mit seiner Aktion alles noch verschlimmert. Also von ihm aus gesehen verschlimmert, von uns aus gesehen verbessert. Weil die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Die zunehmende Verfolgung konnte das Reich Gottes nicht stoppen, sondern hat genau das Gegenteil bewirkt, was oft geschieht. Das Verfolgen wie ein Brandbeschleuniger ist. Druck von außen stärkt die Kräfte innen. Und aus diesem Grund haben die Menschen noch mehr erzählt. Die mussten nicht eine evangelistische Veranstaltung machen, um den Menschen von Jesus zu erzählen. Wenn die aus Jerusalem nach Samaria kamen oder nach Antiochia kamen, wurden sie gefragt, was macht ihr da? Ihr kommt doch von Jerusalem, wieso seid ihr hier mit Sack und Pack? Ja, wisst ihr, wir haben den Messias gefunden, den Heiland, den Erlöser, den versprochenen Retter. Wir haben ihn kennengelernt, darf ich dir erzählen, wer er ist? Und so waren sie immer sofort im Thema. Verfolgung hat einen großen Vorteil. Du bist sofort im Thema, weil du verfolgt wirst, sprichst du auch von ihm, wenn du dann von ihm sprechen möchtest. Das ist dann die andere Frage. Aktuell erleben rund 388 Millionen Christen weltweit schwere bis schwerste Verfolgung. Weil es immer mehr Christen gibt, nimmt auch die Verfolgung permanent zu. In diesen roten Gebieten hier, vor allem so Zentralasien, Nordafrika und ein bisschen Südostasien, also so in diesen Regionen hier, da könnte man fast sagen, jeder zweite Christ wird verfolgt. Wenn du aus dem Islam, aus dem Hinduismus, aus dem Buddhismus konvertiert zum Christentum, erlebt mindestens jede zweite Person starke Verfolgung, weil das geht nicht. Das wird als Verrat an der Kultur interpretiert. Es ist nicht einmal zuerst gegen Christus, es ist einfach, weil jemand abfällt von der Kultur, sich von der Familie absondert, nicht mehr mitmacht. Das ist ein Riesenverbrechen. Also, ich möchte euch ein kurzes Video zeigen, kannst du mal versuchen aufzustarten. Das Video zeigen, wie es, Iran ist auf Platz 10, wie sich das so anfühlt, in diesem Land zu leben.
Ein bisschen Ton. Prachtvolle Moscheen. Super. Menschen in muslimischer Kleidung. Es ist nicht zu übersehen. Der Iran ist stolz auf seine Religion. Seit der Revolution von 1979 ist der Iran eine islamische Republik. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden SEPA stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Politik im Iran bleibt. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs, also den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Viele informieren sich über Fernsehsendungen aus dem Ausland, Internetseiten und Freunde über den christlichen Glauben. Und das, obwohl offiziell laut islamischem Recht der Abfall vom Islam mit dem Tod bestraft werden muss. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen überwacht. Sie dürfen keine Gottesdienste auf Persisch feiern und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter von Hausgemeinden.
Natürlich haben wir immer Angst gehabt, aber trotzdem gab es jemand von uns immer draußen und hatte immer geguckt, also überall, damit wenn jemand kommt als Polizei oder aus SEPA, und er konnte uns informiert, damit wir so schnell fliehen können.
Auch wenn Christen noch so gut aufpassen, stehen sie immer in der Gefahr, wegen ihres Glaubens festgenommen zu werden.
Als ich auf die Gegensprechanlage sah, standen dort eine muslimisch gekleidete Frau und 5 oder 6 Agenten. Sie verlangten nach mir. Sie schlugen lautstark an die Tür und riefen, öffne die Tür, lass deine Schuld nicht noch größer werden. Wir wissen, dass du zu Hause bist. 2 Agenten setzten mich in ein Auto und brachten mich ins Evin-Gefängnis.
Das Evin-Gefängnis in Teheran ist berüchtigt. Folter ist an der Tagesordnung. Berichten zufolge gibt es auch immer wieder Hinrichtungen.
Als ich das Gefängnis betrat und die Wachen sah, fühlte ich die düstere Atmosphäre. In mir stieg eine beklemmende Angst auf.
Als 1979 der Schah von Persien gewaltsam abgesetzt wurde, ich denke, einige von euch erinnern sich, als der Schah weg war, das war in den News ziemlich präsent, 1979, da war ich 19 Jahre alt, habe das noch mitbekommen. Heute sehe ich es in einem anderen Licht ein bisschen als damals. Damals war es eine coole Sache, endlich ist er weg. Aber das Böse war weg und das Schlimmere ist gekommen. Das ist dann oftmals so. Gab es damals etwa 5.000 bis 10.000 Konvertiten, gut gerechnet 5.000 bis 10.000 Menschen, die aus dem Islam zum Christentum gewechselt haben. 46 Jahre später reden wir von 1,25 Millionen Christen, die dort sind, aus dem Islam zum Christentum konvertiert. Ein unglaubliches Wachstum. Und diese Zahl von 1,25 Millionen ist daher tief gestapelt. Ich habe Freunde, die Satellitenfernsehen machen, die mit Social Media in den Iran ausstrahlen. Und die reden von 2 bis 3 Millionen Menschen, die sich konkret zu Christus bekehrt haben. Aber die Zahlen sind nicht verifiziert. Unsere 1,25 sind sicher korrekt, mindestens. Ganz, ganz viele Menschen. Ein Freund von mir, der bei uns gewohnt hat, aus dem Iran 2 Jahre lang, hat mir gesagt, weißt du, wenn das Regime weg wäre und die Menschen könnten frei entscheiden, würde sicher der halbe Iran Ja sagen zu Jesus. Ob das dann so kommt, weiß ich nicht. Aber da ist ein großer Hunger nach mehr von dem, was für uns so ganz normal ist. Nach Freiheit, nach Glaube, nach Möglichkeiten, die wir haben. Die meisten Christen im Iran sind nur wenige Jahre im Glauben. Das heißt, wenn ihr die Zahlen mal anschaut, dass in einer Generation über 1 Million Menschen zum Glauben kommen. Es gibt ganz, ganz viele junge Christen und ganz wenig Senioren, ganz wenig Menschen, die seit 20, 30 Jahren Christ sind. Das wächst unglaublich schnell, im Moment noch stärker als vorher. Und dann gibt es ganz viele neue Christen. Und ebenfalls mein Freund, der sagt, wenn du 3 Christen aus dem Iran hast, hast du 4 Kirchen. Weil jeder hat Recht. Das ist ein bisschen schwierig, da muss man sich wirklich zusammenraufen. Das ist eine der großen Arbeiten, die wir haben, den Menschen helfen, die zum Glauben kommen, dass sie ein bisschen Fundament bekommen, ein bisschen Leiterschaft, ein bisschen Jüngerschaft erleben. Die haben nicht diese Strukturen, die wir haben. Wir haben fast zu viel Struktur in unserem Alltag. Sie haben zu wenig. Und wenn man das ein bisschen mischen könnte, wäre das optimal. Die Schwierigkeit ist, wenn jemand zum Glauben kommt, gibt es Druck von der Familie, Druck von der Regierung, habe ich schon erwähnt. Man wird zum Feind von vielen anderen Menschen und die Regierung macht wirklich Jagd auf Christen beziehungsweise bestraft Menschen, die zum Glauben kommen, auf ganz besonders starke Art und Weise. Wie zum Beispiel Jakob Gogumian, ist leider keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Wer das LiveNet liest, hat diesen Bericht auch gelesen, ist jetzt schon wieder ein Jahr her. Der 35-jährige Christ armenischer Herkunft und seine Frau, selbst iranische Wurzeln, waren ferienhalber im Iran, haben ein paar Kirchen besucht, ein paar neue Testamente auf Farsi im Rucksack gehabt, wurden verhaftet, kamen in Einzelhaft, kamen in Untersuchungshaft, wurden psychologischer Folter ausgesetzt. Das heißt, dass zum Beispiel das Licht Tag und Nacht brennt, der Koran Tag und Nacht zitiert wird, dass du verhört wirst zur Unzeit und zur Zeit. Dann wurde die Frau entlassen und der Mann zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie 3 Gottesdienste besucht hatten in illegalen Kirchen und weil sie 10 Neue Testamente in Farsi bei sich trugen. Das hat genügt. Was wir hier machen, gäbe jedem von euch mindestens 0 oder 1 bis 3 Jahre Gefängnis und für den Chef wahrscheinlich 3 bis 5 Jahre. Das ist dann für sie so etwa das Normale. Stell dir mal vor, nur weil du hier am Sonntag bist oder unter der Woche in die Bibelstunde kommst, kommst du ins Gefängnis. Das sind leider die Realitäten dort. In einem Brief aus dem Gefängnis erklärt Jakob dann später, dass ihm während der Ermittlungen kein Anwalt, kein Übersetzer und kein Zugang zu seiner Botschaft gewährt wurde und dass die Vernehmungsbeamten mehrmals gedroht hätten, ihn und seine Frau zu töten, genauso wie sie viele andere auch zu Tode gefoltert haben. Das Strafmaß für Christen ist unverhältnismäßig hoch. Zum Beispiel diese 2, Mehdi und Kia. zu je 12 Jahren Haft verurteilt, weil sie Bibeln verteilt haben, weil sie Bibeln importiert haben, Bibel verschenkt haben. Sie wurden gefasst und sie wurden zu je 12 Jahren Haft verurteilt, zu je 1000 Franken Buße plus für jede Bibel, die gefunden wurde bei ihnen, im Haus auch, das Lager, was sie hatten, der zehnfache Wert der gefundenen Bibeln, weil es als illegales Schmuggelgut bezeichnet wurde. Also jede Bibel, die sie eingeführt haben aus dem Ausland, mussten sie mit dem zehnfachen Wert als Buße dem Staat weitergeben. Trotz all diesem Druck, oder besser gesagt, wegen diesem Druck, wächst die Gemeinde Jesu im Iran unglaublich schnell. Weil die Menschen die Nase voll haben, auf Deutsch würde man sagen, die Schnauze voll haben vom Islam. Einfach die wollen nicht mehr weitermachen. Und die Proteste, die wir im Iran gesehen haben, waren ja nicht religiös motiviert. Das waren ja alle Proteste, die sagten, wir wollen einfach endlich frei sein wie der Rest der Welt. Die haben wirklich die Nase voll und dieser religiöse Deckel vom Regime ist so stark, dass sie versuchen, diesen Deckel zu sprengen. Der Versuch von diesem Krieg, man versucht, das Regime wegzupusten. Nur ob das geht, das werden wir noch sehen. Ich möchte euch ein bisschen mehr von Mohammed Reza erzählen. Ihr habt ihn im Video gesehen, wir haben nicht Zeit, ein ganzes Interview euch zu zeigen. Aber so ein paar Sachen aus seiner Geschichte. Mohammed Reza ist ganz normal aufgewachsen im Iran, als Kind in einer Familie, hat den Islam kennengelernt, hat gebetet, hat gefastet und so weiter, alles gemacht, was man tut, aber hat in diesem allem keine Erfüllung gefunden. Er hatte so viele Fragen. Immer wenn er mit einer Frage zu seinem Imam kam, sagte dieser, pass auf, wenn du fragst, das ist schon Blasphemie. Wenn du Allah in Frage stellst oder irgendwas seiner Gebote in Frage stellst, bist du auf dem Weg zum Bösen. Er hat trotzdem weiter gefragt, hat in diversen Religionen gesucht und nichts gefunden. Und dann ging er in die Kirche, hat an die Kirchentür geklopft. Und ein Priester machte ihm auf und er fragte, kannst du mir erklären, was ihr Christen glaubt? Und dieser Priester hat ihm nichts gesagt, seine Türe wieder geschlossen und sich zurückgezogen. Weil, wenn Mohammed Reza ein Spion gewesen wäre und er hätte ihm das Evangelium erklärt, wäre der Priester ins Gefängnis gewandert. Und das ist die Schwierigkeit, die wir haben, dass man nicht genau weiß, wen trifft man auf der Straße, wer ist in der Gemeinde, wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ich bin Christ, aber ob der neben mir auch Christ ist oder ein Spion, ich bin mir nicht sicher. Also man ist sehr, sehr vorsichtig, was man weitergibt, weil man nicht weiß, wo die Regierung ihre Leute hat. Das ist ein bisschen so wie damals hinter dem Eisernen Vorhang. Das ist uns noch ein bisschen mehr bekannt, diesem kommunistischen Regime damals. Nun, Mohammed Reza hat einen Freund an der Arbeit, der war Christ, hat das gewusst von ihm, hat ihn gefragt, kannst du mir mehr erzählen? Dieser hat ihn mitgenommen in eine Untergrundkirche und um das kurz zu machen, Mohammed Reza hat Jesus gefunden, hat gefunden, wonach sein Herz sich gesehnt hat und war so begeistert, das wurde ihm zum Verhängnis, dass er es allen erzählt hat. Er hat alle erzählt, boah, ich habe Gott gefunden, ich habe diesen Allah gefunden, den Gott, den liebe ich. Ich bin wirklich wiedergeboren worden, ich weiß, wo meine Schuld ist und so weiter. Alles erledigt mit Jesus. Und sie haben ihm gesagt, Mohammed, wenn du weiter so erzählst, du kommst doch ins Gefängnis. Und er hat nicht aufgehört. In seiner ruhigen Art nicht aufgehört. Und so kam es, dass er vom Arbeitsplatz weg verhaftet wurde. Und er schreibt dann, also er hat das in einem Interview erzählt, ich lese das zum Teil ein bisschen vor, dann erzählt, was geschehen ist. Sie haben eine schwarze Stofftüte über meinen Kopf gezogen und mich in ein Auto geworfen. Ich schrie, was macht ihr? Was wollt ihr von mir? Aber sie gaben keine Antwort. Dann waren wir unterwegs, ich weiß nicht, ob eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde, bis wir im Untersuchungsraum waren. Und ich war dann 2 Tage in diesem Untersuchungsraum, hatte die ganze Zeit diese schwarze Tüte auf meinem Kopf. Ich konnte nichts sehen, habe nichts bekommen, weder zu essen noch zu trinken. Ich musste stehen und sie drohten, meine Frau zu vergewaltigen, sie zu töten. Sogar meine Eltern und ihre Eltern haben mich beleidigt, mich geschlagen, meinen Kopf gegen die Wand gestoßen und so weiter. Mohammed Rezas Frau hat einen Bekannten bei dieser SEPA, bei dieser Religionspolizei, und sie hat es fertiggebracht. Ich weiß nicht, ob sie auch was bezahlt hat. Auf jeden Fall wurde er nach 2 Tagen zurück ins Auto gesetzt, nach Teheran auf die Straße gefahren, rausgeworfen, und dort hat er sich dann von der Maske befreit und ging zurück, hat den Koffer gepackt und sind dann geflohen. Heute leben sie in Deutschland. Ihr habt gehört, er spricht schon recht gut Deutsch. Ist schon ein paar Jahre her. Aber die Situation hat sich nicht verbessert für die Menschen dort. Die ist immer noch die gleiche. Ich möchte euch einen anderen Mojtaba, ich habe noch Zeit, einen anderen Mojtaba noch vorstellen. Das ist nicht der Sohn von Ali Khamenei, das ist Mojtaba, der heißt einfach nur Mojtaba für heute. Ist heute ein Freund von mir. Wenn jemand von euch mit Johannes Hartl unterwegs ist, vielleicht an dem Meer gewesen ist, ihn dort auch gesehen hat, heute hat er einen kahlrasierten Kopf, ich weiß auch nicht, warum er das gemacht hat, und hat sein Zeugnis erzählt an dem Meer in Augsburg. Und meine Tochter war auch dort und sagte, das ist das Beste, was ich je gehört habe. Bei ihm ist es so ganz speziell, wer ihn kennenlernt, da hast du das Gefühl, du schaust in das Gesicht Gottes. Das ist so wie flüssige Liebe, wenn der spricht, erzählt, hast du das Gefühl, da spricht Gott direkt, nicht mit so Autorität, sondern mit so viel Liebe. Ich war mit ihm eine Woche unterwegs, aber zuerst seine Geschichte ganz kurz. Mojtaba ist auch im Iran aufgewachsen, hat eine ältere Schwester, hat einen älteren Bruder, eine jüngere Schwester, einen Vater, eine Mutter. Und sein ältester Bruder, also der erste in der Familie, der war ein echtes Problem. Jähzornig, alkoholsüchtig und gewalttätig. Und er hat die Familie terrorisiert wie nichts anderes. Also wirklich ein schlimmer älterer Bruder. Und eines Tages kam der nach Hause, völlig nüchtern, und sagte zu seinem jüngeren Bruder, zu Mojtaba, ich habe dir hier ein Buch, das musst du unbedingt lesen, das brauchst du. War ein Neues Testament auf Farsi, und Mojtaba hat dann erzählt, ich dachte, er hat die neue Droge probiert, die im Iran gerade aktuell war. Diesen neuen Stoff gesnifft, der muss irgendwie durch den Wind sein. Wenn man es auf Hochdeutsch sagt, weiß ich nicht. Er ist einfach wirklich abgespaced, komplett durch. Jetzt hat er wirklich den Verstand verloren. Aber am anderen Tag war er immer noch so. Und 3 Tage später, immer noch, hat sich Arbeit gesucht, hat die Familie unterstützt, wurde ein ganz netter, freundlicher Mensch. Und hat Mojtaba gedacht, jetzt muss ich doch dieses Buch auch mal lesen. Hat das Neue Testament gelesen, kam zum Glauben an Jesus und dann geschah etwas, was oft geschieht. Da waren diese 2 Brüder, die Schwester, die Mutter wurden gläubig. Und dann kamen Menschen im Umfeld zum Glauben, und zwar so viele, dass innerhalb von 3 Monaten 200 Leute zum Glauben kamen. Und stell dir mal vor, plötzlich kommen dauernd neue Leute in dein Haus und es ist immer Lobpreis und Gebet und Freude. Und natürlich merkt das die Religionspolizei und die kommt auch. Da haben Mojtaba verhaftet. Er war in 5 Jahren, war er 3 Jahre lang im Gefängnis. Er war in Isolationshaft, monatelang mit sich alleine im Gefängnis, ist ganz schlimm. Wenn du denkst, es ist schön, mal allein zu sein, das ist schon so, ja. Wenn es einfach einmal, wenn du Tag und Nacht mit dir alleine bist, eingesperrt in nichts, das ist wirklich, wirklich schlimm. Er könnte ein Buch schreiben über das, was er erlebt hat. Ich finde es unglaublich spannend, seine Geschichte zu hören. Und als er das zweite Mal dann entlassen wurde, haben sie ihm gesagt, wenn du ein drittes Mal kommst, wirst du nachher nicht mehr entlassen. Sprich, wir bringen dich um. Im ewigen Gefängnis werden immer noch täglich Menschen getötet. Es gibt eine Statistik, die sagen, dass alle paar Stunden ein Mensch im Iran umgebracht wird vom Regime. Aber sie sagen, wir machen das nicht mehr. Aber Insider sagen, es geht unvermindert weiter. Natürlich jetzt sowieso im Kriegszustand ist noch einmal alles ganz anders. Warum kommen so viele Menschen zum Glauben im Iran? Gott hat eine eigene Strategie entwickelt. Er schenkt den Menschen Träume und Visionen und sie erleben Heilungen und Zeichen und Wunder und dann wollen sie diesen Gott kennenlernen, weil sie wissen ja, dass dieser Isa in ihrem Koran, dass dieser Prophet der Menschen geheilt hat, das steht im Koran ja auch. Es gibt sogar Menschen, die beten im Namen von diesem Propheten für Heilung und erleben das dann auch. Und das ist für sie der Beweis, dieser Gott ist der Gott, der lebt. Wie gesagt, es war sehr schön, mit ihm zusammen zu sein und diese Liebe, die er hat, einfach zu erleben. Das ist das, was ich oft bei verfolgten Christen erlebe. Die haben eine Tiefe im Glauben, die mir fehlt, weil ich hier im Wohlstand aufgewachsen bin. Im Wohlstand zum Glauben gekommen bin. Ich muss mir für alles Mühe geben. Ich muss mir alles weglegen, was mich ablenkt. In der Verfolgung bist du automatisch auf Christus geworfen. Und du hast nur noch Christus und du merkst, Christus genügt. Nun, in dieser Situation vom Krieg ist es sicher nicht besser geworden. Ich möchte noch zu heute kommen. Vor 5 Tagen hatten wir ein globales Gebetsmeeting. Ihr seht da praktisch keine Köpfe, außer meinen oben links. Und ganz viele andere haben die Kamera nicht eingeschaltet, weil sie auch aus Krisengebieten kommen, aus Gebieten, wo der Glaube verboten ist, dass man sie einfach nicht erkennt. Da waren viele, viele Menschen, die gebetet haben für die Zeit im Iran, für die Situation im Iran. Und ein paar Zeugnisse wurden auch erzählt. Und ich möchte euch 2 Dinge kurz mitteilen. Eines hat mich ganz besonders berührt, auch ein Zitat von einem Christ, der gesagt hat: Der Tod von Ayatollah Ali Khamenei markiert einen bedeutsamen und ernüchternden Moment in der Geschichte Irans. Viele Gläubige erlitten Leid, nur weil sie Christus nachfolgten. Aber in diesem Moment geht es nicht um Rache oder Triumph, sondern um die Möglichkeit einer anderen, einer besseren, einer gerechteren Zukunft. Die Christen freuen sich nicht, dass der Regierungsbeamte tot ist, Ayatollah tot ist, sondern sie sagen, wir müssen jetzt handeln und wir müssen jetzt beten, dass Gott etwas Gutes daraus macht. Ein anderes Zitat stand gestern in unserem Newsmail, wer das bekommt, hat das schon gehört, hat eine junge Frau gesagt: Diese schwere Zeit ist wie eine Geburt. Sie geht mit Leid einher, aber wir beten, dass sie bald Leben und Freiheit bringt. Betet bitte weiter, die Menschen hier brauchen diese Hoffnung, sie müssen wissen, dass es einen Retter gibt. Die Christen im Iran sind nicht verzweifelt. Jemand hat gesagt, mein Haus wurde bombardiert, es ist zerstört. Ich nehme es als ein Opfer an, damit das Neue kommen kann. Also es ist dieses Opfer wert, wenn daraus Neues entsteht. Die aktuelle Situation verschärft auch die wirtschaftlichen und sozialen Probleme. Wir haben das vorher schon gesagt, bevor der Krieg kam, rund 1/3 der Iraner lebte schon vor dem Krieg unter der Armutsgrenze. Durch all diese Sanktionen weltweit ist der Iran wirklich am Ausbluten. Die Bevölkerung ist der Regierung ganz egal. Also die machen eh, was sie wollen. Die Bevölkerung ist egal, wie es der geht. Und die brauchen dringend Hilfe. Und wenn du Christ bist und wenn du natürlich dann noch ein Projektil des Hasses bist, wenn du dann noch als Verbrecher eingestuft wirst, bekommst du auch keine soziale Hilfe. Also Christen müssen sich auch untereinander helfen. Das Schöne dabei ist, eine letzte Geschichte, die Wirren haben auch positive Aspekte. Im Gebetsmeeting von dieser Woche hat jemand gesagt, eine gläubige Familie mit 4 Kindern, die 2 weitere christliche Familien in ihr Haus aufgenommen hat, aufgrund des Krieges, und sie sagt, aber nun sind wir eine House-Church. Nun können wir zusammen Gott anbeten, wir können zusammen beten und Gemeinschaft pflegen. Das war vorher gar nicht so möglich. Also im Moment gibt es nicht nur Tragisches, es gibt auch Schönes. Und ich bin überzeugt, es kommen auch jetzt Menschen zum Glauben. Ich habe jetzt da kein konkretes Zeugnis von dieser Woche. Aber wir wissen, immer wieder kommen Menschen zum Glauben an Jesus und es hört nicht auf. Also betet für uns und vergesst uns nicht. Das ist diese Botschaft, die wir immer wieder hören von Christen weltweit, dass sie sagen, bitte vergesst uns nicht. Und weißt du, das sind deine Schwestern, sind unsere Schwestern und Brüder, die da in Afghanistan, die da in Zentralafrika, die da in Nordamerika, wo auch immer, nein, nicht nur in Mexiko oder in Kolumbien oder in Nordkorea, wo auch immer, nimm irgendein Land, sind deine Schwestern, es ist eine Familienangelegenheit. Und wenn deine Tante und dein Onkel in Schwierigkeiten stecken, dann hilfst du ja auch. Dass wir uns wirklich überlegen, wie können wir unseren Geschwistern helfen. Damit die Information fließt, haben wir ein Magazin, ich habe das hier auf die Stühle gelegt, ihr habt das gerne mitnehmen, wer es abonnieren möchte, am Büchertisch habe ich eine Karte, könnt ihr ausfüllen. Und da drin hat es ja immer diesen Gebetskalender. Ich finde das einfach eine gute Sache, ich bin Fan von unserem Gebetskalender. Ich kenne auch die Frau, die das zusammenstellt, die arbeitet im gleichen Büro wie ich. Aber nicht wegen ihr, sondern ich bin so froh, wenn ich jeden Tag ein kurzes Statement bekomme und weiß, okay, für das kann ich beten. Heute zum Beispiel, Sonntag, 15. Kasachstan, ein christliches Ehepaar verteilte Geschenke an Kinder in einem Sozialzentrum für Kinder. Unter den Geschenken befanden sich auch Neue Testamente. Das Ehepaar wurde angezeigt, verhaftet, verhört, dann aber wieder freigelassen. Beten wir, dass es nicht zu einer strafrechtlichen Verfolgung kommt. Kann ich einfach sagen, Jesus, du siehst diese Familie, du weißt um dieses Ehepaar und ich bitte dich, dass du ihnen wirklich hilfst, dass sie nicht ins Gefängnis kommen, sondern weiterhin frei dein Evangelium verkünden dürfen. In Jesu Namen. Amen. Das kann ich ganz kurz machen. Wo ich gerade stehe, wenn die Kaffeemaschine läuft, wenn der Kaffee durchgelaufen ist oder wo auch immer, nehmt doch mindestens das mit, wenn ihr es später abonnieren wollt, macht doch das. Wir sind auch seit 70 Jahren unterwegs. Open Doors gibt es, es sind im 71. Jahr und letztes Jahr haben wir Gebetskarten gemacht mit allen Ländern. Ich habe noch ein paar Resten hier, dürft ihr gerne mitnehmen, sucht euch ein Land aus, legt in die Bibel, damit ihr eure Geschwister nicht vergesst. Kommt zum Büchertisch, ich möchte eigentlich nur zwei Sachen empfehlen. Das eine wäre vielleicht für die Gemeindeleitung und den Donnerstag eine Idee. Ist so ein Hauskreisbuch, acht Lektionen zum Thema Verfolgung mit kurzen Videos, die man anschauen kann, Fragen dazu, das Ganze ein bisschen vertiefen und dann auch fragen, was macht das mit mir, was habe ich damit zu tun? Könnt ihr für 5 Franken mitnehmen. Und wenn jemand sagt, ich möchte eine Art ein Andachtsbuch lesen, das ist von Todd Nettleton, 40 Tage mit verfolgten Christen unterwegs. Man liest die Geschichte, hat dann seinen kurzen Gedanken dazu, eine Frage, Platz, um etwas einzuschreiben, hat ganz spannende Geschichten aus der ganzen Welt von Menschen, die er besucht hat, die verfolgt werden aufgrund ihres Glaubens. Und wer gerne gemeinsam mit uns betet für verfolgte Christen, wir haben auch ein Online-Meeting, das für die Schweiz gemacht wird, da bin ich verantwortlich. Wenn ihr dabei sein möchtet, am nächsten Donnerstag ist das nächste, müsst ihr euch einfach übers E-Mail anmelden, info@opendoors.ch. Einfach anschreiben, ich möchte dabei sein, dann bekommt ihr den Link. Dieses Mal ist Afordia hier von Nigeria, vom Norden von Nigeria, und sie wird erzählen, wie sie das überwunden hat, dass ihr Mann vor ihren Augen erschossen wurde oder umgebracht wurde. Das ist am Abend 7:30. Um 7:30 bis 8:30. Wir machen eine knappe Stunde. Und Afordia wird einfach erzählen, wie sie das erlebt hat, als ihr Mann umgebracht wurde, sie fliehen musste, die Kinder verloren hat, dann später wieder gefunden und so weiter. So, wie geht man mit dem um, was einem geschieht? Wie erlebt man Vergebung und wie kann man am Schluss sogar für die Feinde beten und anderen wieder weiterhelfen? Wisst ihr, unser Gott ist ein Gott der Vergebung. Ist ein Gott, der uns wieder herstellt, ein Gott, der uns wieder Mut macht, ein Gott, der wirklich Sachen, die total kaputt sind, wieder neu machen kann. Und oft sind uns die verfolgten Geschwister ein großes Vorbild darin, weil bei uns selten so viel kaputt ist wie bei ihnen. Aber oft sind sie uns voraus mit dem, was sie mit Christus erleben. Ich finde, wir können uns gegenseitig befruchten. Ich möchte zum Schluss kommen, haben nachher noch eine kurze Zeit des Gebets zusammen. Ich möchte euch 4 Anliegen für die Gebetszeit weitergeben, die aber nachher alle auf einem Slide noch aufgeführt sind. Ihr müsst das nicht im Kopf behalten jetzt. Also ich bin ein Mensch, der sehr dankbar ist. Also es fällt mir leicht, das Gute zu sehen. Und ich finde, das Gute auf der Welt ist, die Gemeinde Jesu wächst weltweit in einem Tempo wie noch nie zuvor. Besonders im Iran. Auch wenn ihr das vielleicht bei euch nicht so erlebt, aber seid gewiss, der Leib Jesu wächst schneller als die Weltbevölkerung. Es geschieht viel auf der Welt, nicht bei uns in Europa, aber weltweit sehr wohl. Und da können wir wirklich dankbar sein, dass Gott die Gemeinde im Iran auch stärkt und auch dort seine Gemeinde baut. Wir können beten für die Gefangenen, Menschen, die im Gefängnis sitzen. Das ist, ich erzähle das nicht, wollte noch eine Geschichte hören vom Gefängnis. Du sagst ja, ich müsste um 9:30. Darf ich das noch erzählen? Einfach als Gebet zum Verstehen. Gefängnis ist nicht schlimm, obwohl es ganz schlimm ist. Ein anderer Freund aus dem Iran, der heute eigentlich in der Schweiz lebt sogar, hat Asyl bekommen in der Schweiz, der wurde eingesperrt für 65 Tage in Einzelhaft. Die Zelle war 2,30 Meter lang, 1,50 Meter breit und 4 Meter hoch. Also ihr seht, das ist dein Bett zu Hause, vielleicht 1,5 Mal so groß wie dein Bett zu Hause. Er war 65 Tage da eingesperrt, wurde 13 Mal verhört während dieser Zeit, hat Schlimmes erlebt. Und wisst ihr, was er sagt? Es war eine schlimme Zeit. Aber ich war 65 Tage allein mit Jesus. dann strahlt er und erzählt das und du denkst, das kann man fast nicht glauben. Aber in der schlimmsten Not, auch im Gefängnis, Gott ist dabei. Und die Menschen erleben eine Intensität ihrer Beziehung mit Gott, die uns oft abhanden kommt. Darum lasst uns beten für sie, dass sie dranbleiben. Wer im Gefängnis ist, das ist schwierig, das ist nicht schön. Aber dort baut auch Gott seine Gemeinde. Und immer ist auch eine Familie nicht im Gefängnis. Also es sind immer auch Väter, Mütter, Geschwister, Kinder, die draußen sind und nicht wissen, wie es ihren Liebsten geht. Aktuell ist gerade das Evin-Gefängnis, wird gerade evakuiert, weil die Israelis gesagt haben, bringt euch in Sicherheit um das Gefängnis herum. Vielleicht wird es noch angegriffen in den nächsten paar Tagen. Das heißt, auch Gefangene werden verlegt und niemand weiß, wo sie hingebracht werden. Also wenn du vorher wusstest, mein Mann ist im Gefängnis dort, jetzt ist er irgendwo, keine Ahnung wo. Also der Krieg macht alles auch noch viel, viel komplizierter. Mojtaba hat den Priester gefragt, wie man Christ wird. Er hat keine Auskunft erhalten, weil der Priester nicht gewusst hat, ob er ein Spion ist oder nicht. Das ist ein echtes Problem. Man weiß wirklich nicht, wer dazugehört und wer nicht. Das sind alles eingefleischte in der Gemeinde. Und trotzdem wächst die Gemeinde. Das ist ganz spannend. Es ist nicht einfach zu wissen, wer ist Spion und wer nicht. Beten wir dafür, dass die richtigen Menschen mit den richtigen Menschen verknüpft werden, diese göttlichen Arrangements möglich sind. Und das Letzte: Der Krieg im Nahen Osten hat ganz, ganz viel Leid verursacht. Und da können wir einfach beten dafür, dass es, was immer euch auf dem Herzen ist, aber dass das, was aktuell zerbricht, dass das nicht vom Bösen wieder aufgebaut wird, sondern vom Guten. Dass es wie eine Geburt ist, dass die Geburtswehen vorbeigehen und dann das Gute geboren werden darf. Ich weiß nicht, was Gott macht, aber ich wünschte mir, dass ein Staat entstehen darf, in dem Menschen in Freiheit leben können. Das Evangelium frei zirkulieren darf. Im Wissen darum, dass Verfolgung das Evangelium fördert, normalerweise. Aber es ist schon eine lange Zeit. 36 Jahre Unterdrückung ist eine lange Zeit. So, jetzt habe ich genug gesprochen. Wollt ihr euch zusammenstellen, so 3-4 Leute zusammen und diese Anliegen kurz durchbeten und ich will dann nachher abschließen. Ist das für euch okay? Also machen wir euch das. Danke, Jesus, dass du unsere Gebet hörst und die Gebet, die weltweit für deine Kinder im Iran gebetet werden. Und dass du Gebet kannst brauchen, dass die Gebete im Himmel gesammelt werden und dass du sie zurück auf Erde schickst, damit können Sachen verändert werden. Was immer das auslöst, ich bitte dich einfach, dass die Gläubigen im Iran gestärkt werden. Dass sie dürfen, wie es im Matthäus Evangelium heisst, Licht sein und Salz sein. Dass sie dürfen Dächer sein, was das Land zusammenhebt, dass sie weitergeben, was sie von dir empfangen haben. Und dass andere dürfen durch das zum Glauben kommen. Danke, baust du deine Gemeinde im Iran. Und natürlich auch da bei uns, Nuri, auch da bei uns in der Schweiz, auch da in unserem Europa. Amen.